Hallo zu einem neuen ACSN-Podcast. Mein Name ist Erich Butter. Heute sprechen wir über das Thema des digitalen Arbeitsplatz, auf Neuhochdeutsch dem Digital Workplace. Beim letzten Podcast haben wir das Thema schon angerissen und dazu freut es mich, wieder zwei Spezialisten von Hewlett Packard Enterprise begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten sitzt der Gerald Six, seines Zeichens HP Point Next Advisory Professional Services Manager für DACH and Russia. Und mir gegenüber unser lieber Gerhard Scharinger, schon bekannt aus dem letzten Podcast, auch von HP Enterprise, unser Partner Sales Manager. Gehen wir gleich in Media Res. Lieber Gerald, digitaler Arbeitsplatz, Was ist es?
Spannende Frage. Keine fertige Lösung, kein fertiges Produkt. Okay. Für mich ist der digitale Arbeitsplatz eine Weiterentwicklung des traditionellen Arbeitsplatzes und schließt immer noch die Triangel, wenn ich so nennen darf, zwischen Technologie, Prozesse und den Personen, die diesen digitalen Arbeitsplatz bekommen, ein. Wenn wir jetzt schauen, woher kommt der typische Need von einem digitalen Arbeitsplatz, da gibt es vielleicht eine Veränderung zur Historie, wenn ich so sagen darf. Das ist nicht mehr der IT-Leiter, der alle 4 bis 5 Jahre einen neuen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, sondern die IT sieht sich mehr und mehr auch als Service-Provider und nicht mehr klassischer IT zur Verfügungsteller. Und die Kunden sind mehr und mehr, oder der Druck, der Treiber geht mehr und mehr aus der Fachabteilung eigentlich heraus, beziehungsweise steigt der Druck mittlerweile auch sehr stark aus den HR, also den Personalabteilungen, um einfach die besten Talente fürs Unternehmen rekrutieren zu können.
Das heißt, ein moderner Arbeitsplatz ist auch wichtig, damit Unternehmen überhaupt eine Chance haben, begrenzten Arbeitsmarkt die besten Leute zu finden.
Das sehen wir sehr stark. Also ich bin selbst in der Situation, öfter Leute aufnehmen zu dürfen. Und die Diskussionen gehen schon viel mehr in Richtung, wie schaut mein Arbeitsumfeld aus? Wie darf ich arbeiten? Ist Remote-Arbeiten möglich? Wie schaut der Arbeitsplatz aus? Welche Endgeräte habe ich zur Verfügung? Als noch vor 5 bis 10 Jahren, wo das Gehalt immer fast an erster Stelle stand und die anderen Diskussionen erst danach kamen.
Ja. Jetzt habe ich wieder mein Eisbergbild von mir. Arbeitsplatz heißt mein Schreibtisch, mein Arbeitsgerät, das kann ein Notebook sein, das kann ein PC sein. Ich drehe den auf und habe alle diese Dinge, die ich brauche, vor mir. Das ist so der Eisbergblick. Aber die Rolle von HP Enterprise ist eine ganz andere. Das ist eigentlich dahinter, wenn ich es richtig verstanden habe.
Absolut. Vielleicht darf ich nochmal kurz ausholen und auf eine Gartner-Studie zurückgreifen. Da gibt es 95% wünschen sich einen digitalen Arbeitsplatz, obwohl es in 80% der Unternehmen noch nicht definiert ist, was der digitale Arbeitsplatz ist. Das ist so ein erster Einstieg, in dem wir uns mit unseren Advisory Services positionieren können und aus vielen Erfahrungen und auch Methodologien, die wir entwickelt haben, eine echte Awareness einmal schaffen beim Kunden, was möchte er denn? Weil digitaler Arbeitsplatz kann von bis sein und wir wollen den Auslöser wissen. Ja, wie gesagt, es können aus den Fachabteilungen nicht sein, aber es muss immer für eine IT-Veränderung, muss es aus unserer Sicht immer eine Business-Begründung und funktionale Anforderung geben. Und die macht man sich dann aus. Wenn man so schaut, was ist dahinter zwischen einem digitalen Arbeitsplatz? Da ist oft dieses Arbeiten und wenn man jetzt auf Bill Gates zurückgeht, anywhere, anytime, das kennen wir schon sehr lang, aber wie viele Unternehmen haben es wirklich schon zu Ende gebracht oder so weit gebracht, dass das auch so umgesetzt werden kann? Da geht es eben nicht nur darum, sich möglicherweise mit VPN einmal von außen anzumelden und die Services der IT zu nutzen. Da geht es um diese fließende Integration, diese Ortsunabhängigkeit, arbeiten zu können von wo überall auf dieser Welt eigentlich einen Beitrag leisten zu können. Das ist die technische Sicht. Wenn ich jetzt aber auf die unternehmerische rausgehe, muss sich hier viel ändern. Das mobile Arbeiten oder das Homeoffice ist etwas, was die Unternehmen noch sehr unterschiedlich sehen. Die einen sehen so, als jetzt muss ich aber aufpassen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin brav arbeitet. Die anderen sagen, ich muss schauen, dass ich vielleicht 70% meiner Belegschaft gar nicht mehr im eigenen Office habe, weil der Platz nicht mehr so groß ist. Also hier gibt es unterschiedliche Beweggründe und es ist nun mal dieses Management by Objectives, was wir auch ganz stark bei der HPE selbst seit Jahrzehnten verfolgen. Also das gemessen werden an den Ergebnissen und nicht, ob man jetzt 8 Stunden vielleicht im Büro sitzt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo wir helfen, diesen kulturellen Wandel auch zu begleiten. Da kommt ein wieder ein Fachwort, Management of Change, hat jetzt nichts direkt mit Change Management zu tun, aber diesen Wandel eben zu begleiten, ist eines der großen Herausforderungen, sage ich sogar, bei dem Projekt und der rote Faden, um die Benutzer auf die Reise mitzunehmen. Wir haben es mit Generation Y oder noch jünger mittlerweile zu tun. Wir haben es aber, so wie ich, mit Babyboomers genauso noch zu tun. Und wir müssen alle auf diese Reise mitnehmen, weil neue Technologien einzuführen ist einfach. Dass sie alle nutzen und dass sie den Effekt am Ende des Tages auch bringen, dazu gehört ein bisschen mehr. Und auch hier können wir nicht nur diesen technologischen Beitrag leisten, sondern auch diese komplette Reise begleiten. Also von der Strategieentwicklung, was will ich überhaupt, in welche Richtung geht mein Arbeitsplatz, mein Digital Workplace hin, bis hin dann zur Konzepterstellung, wie ich ihn realisieren kann, die Umsetzung, bis hin dann zu einer sauberen Übergabe in den Betrieb oder sogar, und das werden wir vielleicht noch später ansprechen, in ein geordnetes Service. Mhm. Weil die Frage, die sich die klassischen IT-Abteilungen heutzutage stellen, Budgets werden nicht größer, die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht. Auf welche Teile fokussiere ich mich wirklich? Ist es noch die Basisinfrastruktur, die ich mir auch schon von HPE zum Beispiel managen lassen kann? Mhm. Oder sind es wirklich meine Applikationen und das, womit ich Geld verdiene? Mhm. In der Regel ist das nicht die Infrastruktur bei den Unternehmen.
Das heißt, man hört eigentlich schon heraus, das ist nicht nur ein, du hast es angesprochen, technologischer Wandel, sondern sehr stark natürlich auch ein HR-Thema, ein Management of Change. Ja. Also es sind nicht nur Hard Skills, sondern auch Soft Skills gefragt. Mhm. Und da könnt ihr eben so im Projekt mitbegleiten und das Unternehmen auf diese Gefahren hinweisen, was da von ihnen zukommen könnte und welche Schritte man setzen soll.
Genau. Die letzten Kunden, die wir bei solchen Projekten begleiten durften, haben genau deshalb sich für HPE entschieden, weil wir dieses ganze Spektrum abdecken können. Also wie gesagt, von den Advisory strategischen Services bis hin zur Konzeption, Design, Realisierung und eben dieses begleitende Management of Change, weil das fängt sehr früh an. Mhm. Viele Unternehmen erkennen erst beim Rollout, dass die Mitarbeiter überfordert sind. Mhm. Und da ist es natürlich zu spät. Da kann man dann noch Notbremsen ziehen oder ganz kurzfristig Hilfe anbieten. Aber eigentlich gehört das wie das Projektmanagement parallel von Anfang bis zum Ende durchgeplant. Wir starten hier typischerweise auch mit einem Change-Workshop, wo es eigene Management-of-Change-Consultants gibt, die mit dem Unternehmer besprechen, was ist denn die Änderung, worum geht es denn eigentlich? Um hier Verständnis, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, ganz wichtig ist ein gutes Kommunikationskonzept. Der Endbenutzer muss schon gierig drauf sein, seinen Arbeitsplatz zu bekommen und dann entsprechend vorbereitet zu sein, damit er die neuen Tools, die er hier zur Verfügung hat, auch einsetzen kann. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung eines Digital Workplaces.
Wenn wir uns jetzt klassische Unternehmen betrachten, die ja, wie wir es ja gesehen haben beim letzten Mal, gerade erst im Wandel sind, ein Consumption-Modell vielleicht zu wählen, aber jetzt noch immer die klassische On-Premise-Hardware haben, auch überlegen, in zum Beispiel Cloud-Applikationen einzubinden. Wie positioniert sich deine HPE Enterprise? Wie gehört dieses Hardware-Thema, das verstehe ich, aber Cloud ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ihr verkauft, aber wie baut ihr da diesen Arbeitsplatz auf oder diese Background?
Also aus der Advisory und Professional Service-Ecke heraus sind wir unabhängige Systemintegratoren. Also wir betrachten das Thema, die Herausforderung und geben dann unsere Empfehlungen ab. Mhm. Wie du richtig gesagt hast, heutzutage haben wir noch sehr oft den traditionellen Arbeitsplatz vor uns. Der ist zwar teilautomatisiert, also man kennt vielleicht noch das aufs F12-Knopf drücken, dann wartet man zwischen 30 Minuten und manchmal vielleicht 6 Stunden, je nachdem wie viel da installiert wird. Und anschließend ist der PC in der Regel oder das Gerät soweit. Wir sagen, der Arbeitsplatz heute ist schon Hybrid. Also es ist ein Faktum, es gibt kaum Firmen, die nur mehr Applikationen aus dem eigenen Rechenzentrum her zur Verfügung stellen. Es gibt dann die Treiber wie eine Microsoft beispielsweise, die mit Office 365 oder Microsoft 365 Lizenzen dafür Sorge tragen, dass man sich mehr oder weniger öffnen muss. Mhm. Es gibt immer noch Möglichkeiten, on-premise zu bleiben, aber auch daher, der Markt geht in die Richtung. Und wir selbst als HPE verwenden auch ein Salesforce, ein Workday, Microsoft 365, um eben, auch unser Arbeitsplatz setzt sich schon seit längerer Zeit hybrid zusammen. Und so sehen wir das auch. Teile werden immer noch von On-Premise zur Verfügung gestellt, Teile nutzen wir aus der Cloud und es macht genau diese Mischung aus, aber auch Konzepte, wo wir je nachdem in die ein oder andere Richtung wieder zurückkehren oder komplett Cloud gehen kann. Wir haben das bei einem sehr interessanten, wir durften da die erste Bank umstellen in Österreich und da war die Anforderung plötzlich im Projekt, also wir hatten schon 1000 Mailboxen in der Cloud und da haben sich gesetzliche Bedingungen zu dem Zeitpunkt, vor 3-4 Jahren war das geändert, wir mussten darauf reagieren, der Kunde musste darauf reagieren und wir hatten die Möglichkeit, diese 1000 Mailboxen auch wieder einfach zurückzunehmen. Mhm. Mittlerweile sind 95% der Mailboxen in der Cloud, aber es gibt noch immer Gründe, warum es eine On-Premise-Infrastruktur gibt und diese Flexibilität wollen die auch nicht verlieren.
Ja? Jetzt eine der schwierigsten Aufgaben einer hybriden Umgebung, einer Multicloud-Umgebung ist ja das Management. Bietet ihr da auch entsprechende Lösungen an, dass ich das mit einer Oberfläche sehe und managen kann?
Genau, also das ist einer der wichtigsten Punkte, dass das Ganze für den Administrator, so er sich noch im Unternehmen befindet, für den Arbeitsplatz eine fließende Umgebung ist. Mhm. Und da stellen natürlich Hersteller wie eine Microsoft sehr viele Tools einfach schon zur Verfügung. Aber das ist angesprochen, es gibt dieses Multicloud-Management und da geht es darum, wo hoste ich vielleicht, wo ich klassische Infrastruktur-Services auf einem Server im Rechenzentrum gehostet habe, künftig als Alternative in einer Cloud oder eine Entwicklungsumgebung in der Cloud. Und um hier diese Sicht zu behalten, gibt es Tools von HP wie Cloud Cruiser zum Beispiel, wie OneSphere oder OneView, wo wir die Integration jetzt speziell, wenn wir vom Arbeitsplatz sprechen, auch direkt in den System Center Configuration Manager von Microsoft anbieten können, um eine fließende Umgebung zu schaffen, wenn zum Beispiel ein neuer Terminal-Server, Citrix-Server, VMware-Server deployed wird, wo künftig Digital Workplace-Services laufen, ist die Einbindung damit gegeben.
Bietet ihr das als, zum Beispiel VMware Citrix-Know-how auch an? Kommt das auch von HPE?
Ja. Großer Vorteil, sage ich, dass wir eine sehr enge Partnerschaft mit uns als Systemintegrator mit den Großen in diesem Umfeld haben. Und da gehört eine Citrix, eine VMware und natürlich eine Microsoft stark dazu, wo wir überall auch die entsprechenden Supportverträge haben und Alliance-Verträge, wo wir bis in die Labs unsere Zusammenarbeit auch in den Staaten haben. Und das gewisse Vorteile bringt natürlich so eine nahe Zusammenarbeit, auch bei der Entwicklung, um das wieder in eine Richtung As-a-Service zu bringen. Also eine unserer Initiativen, die ja seit November 2018 gelauncht ist, seit der letzten Discover, ist VDI As-a-Service beispielsweise. Also das heißt, den ganzen...
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja. VDI? Ja, genau. Virtual Desktop Infrastructure, wo die IDC sagt, das ist eigentlich die Zukunft des Arbeitsplatzes, aber Vorsicht, die Verwaltung, die Administration, die Initialkosten sind sehr hoch einer solchen Infrastruktur und deshalb empfehlen sie, das in eine Cloud oder Cloud-artige Umgebung zu heben und genau das tun wir. Wir legen das in unsere Private Cloud On-Premise, weil da haben wir auch die notwendigen Latenzzeiten, die für den Arbeitsplatz immer noch sehr wichtig sind, das heißt die Anforderungen an dem Endbenutzer, dass das halt alles flott geht ja. Und nicht nach Sekunden erst übertragen wird und bieten dieses Service an und auch hier kann sich die IT-Leitung entscheiden, ab welchem Layer dieses Service greift, also ob wir uns um die Infrastruktur-Layer kümmern dürfen, ob wir uns bis zur Hülle im Virtual Desktop-Infrastrukturbereich kümmern dürfen oder sogar um die Betriebssysteme bzw. Applikationen in dieser Hülle.
Das geht ja inzwischen über den klassischen Office-PC hinaus, die VDI-Lösung, also der virtuelle Desktop. Es gehen ja auch inzwischen schon Workstations und kompliziertere Anwendungen.
Korrekt, genau. Da sieht man auch, und das ist vielleicht auch wieder ein schöner Zusammenhang zwischen HPE und dem Thema Arbeitsplatz. Jedes Service, das am Arbeitsplatz aufschlägt, wird irgendwo in einem Rechenzentrum erzeugt. Ob das jetzt das Rechenzentrum des Kunden ist oder das Rechenzentrum des Cloud-Providers. Und genauso ist es hier in diesem Fall auch. Gerade bei der Arbeitsplatz-Virtualisierung ist es auch entscheidend wichtig, eine Benutzersegmentierung im Vorfeld zu machen, um auch einzuteilen, welche Anforderungen hat welche Benutzer. Und das kann vom Kiosk-Benutzer, der vielleicht in einer Portier-Lounge sitzt, gehen, bis zum High-End-Workstation-Graphic-User. Und entsprechend dessen muss man im Rechenzentrum dafür Vorbereitungen treffen, ob ich mit einer klassischen Terminal Citrix Xen App Lösung hineingehe oder eines virtuellen Desktops oder eben eines virtuellen Desktops, den ich vielleicht auch mit zusätzlicher Grafikkartenbau, zum Beispiel von Nvidia, aufbessere und daher auch diese grafischen Workstation, die klassisch unterm Tisch gestanden sind und sehr viel Energie und Wärme produziert haben, neben der Leistung, ins Rechenzentrum zu bringen, um dort auch entsprechend mit der Wärme vielleicht was zu machen.
Vielleicht kann man auch noch hinweisen, hat die HPE eine Entwicklung, einen speziellen Server gebaut, der sehr viele dieser Cartridges oder eigentlich Desktops in sich hat.
Ja. Vielleicht kannst du da noch irgendwas sagen. Ja, das ist die Moonshot-Technologie.
Ah, genau, Moonshot war es.
Und in dieser Moonshot-Technologie haben wir die Möglichkeit, bis zu 45 Cartridges unterzubringen, und das entspricht wirklich 45 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen. Das heißt, jeder Arbeitsplatz hat dort seine eigene Festplatte, seine eigene GPU und sein eigenes RAM. In einem 19 Zoll 5U hohen Appliance zur Verfügung gestellt. Und diese Cartridges können auch unterschiedlich angeordnet werden. Also da gibt es Cartridges, die optimiert worden sind für Webserver. Servicierung zum Beispiel, also nicht nur für den Arbeitsplatzbereich. Dann gibt es Cartridges, die für den klassischen Terminal-Server bis hin zur virtuellen Desktop-Infrastruktur, und wir sprechen dann nicht von VDI mehr, sondern von HDI, also Hosted Desktop-Infrastruktur, weil sich eben pro Cartridge können wir 4 Power-User zum Beispiel anwenden, das heißt, sie haben auf den 5 hohen Appliance haben sie 45 mal 4, also 180 Arbeitsplätze, wo wirklich jeder seine dedizierten Ressourcen bekommen kann.
Das funktioniert auch übers Internet?
Das funktioniert sehr gut auch übers Internet,
ja. Im Haus, okay, kann man es noch vorstellen, aber Bandbreiten sind genug da dann inzwischen?
Bandbreite ist immer ein Thema, wenn man von Virtual Desktop oder Hosted Desktop Infrastruktur ausgeht. Natürlich, wenn die Bandbreite nicht vorhanden ist, brauche ich ein Szenario, wo ich offline auch arbeiten kann. Und das gehört in die Überlegungen unbedingt dazugenommen. Ist ein Thema.
Ja. Okay. Eine kurze Frage habe ich noch. Am Anfang ist jetzt erst ein Wort gefallen, das ich noch nicht so richtig kannte. Kiosk-User.
Ja. Was ist das? Ja, das ist ein Benutzer, der die meiste Zeit mit Web-Applikationen zum Beispiel arbeitet. Also wenn wir jetzt wieder das Thema Office 365 hernehmen, der Outlook online verwendet, der PowerPoint online verwendet, also nicht seine Applikationen in der Regel auf dem Desktop hat, sondern über einen sehr smarten Arbeitsplatz.
Okay, der auch keine dedizierte Hardware benötigt. Der kann sich überall einloggen und hat dann
Der Arbeitsplatz kann virtuell zur Verfügung
stehen. Okay, verstanden. Vielleicht zum Rechenzentrum, was ja auch eine spannende Entwicklung sein kann. Genauso wie man Cloud-Services nutzen kann, gibt es ja auch die Möglichkeit, ich nutze die Infrastruktur bei einem Infrastrukturprovider und setze meine ganzen Racks, zum Beispiel, nennen wir es bei Namen, die E-Shelter. Ich habe dort auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit über redundante Klimaanlagen, redundante Stromzufuhr bis hin zum, ich sitze dort am Internetknoten, was ja sehr wichtig ist für die Latenzzeiten.
Ja. Gerade mit der E-Shelter haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit und sehr gute Erfahrungen. Die Kunden stehen oft vor der Entscheidung, baue ich mir jetzt selbst noch ein neues Rechenzentrum, kaufe ich mir irgendwo einen Rechenzentrumsplatz ein oder überlasse ich die Verantwortung einer der großen Cloud-Provider. Ich sage mal, vom Sicherheitsstandard her sind genau die Cloud-Provider und Rechenzentrumsprovider am höchsten ausgerüstet. Ja. Es wird kaum ein Unternehmen geben, das die Standards, die die einhalten müssen, in seiner Umgebung realisieren kann, außer mit wirklich sehr, sehr hohen Kosten. Und ich glaube, das gibt es einfach nicht heutzutage kaum.
Und auch zertifiziert entsprechend.
Ebenfalls zertifiziert. Und das ist nicht eine Zertifizierung. Also man könnte es jetzt raussuchen, da geht es oft um 20, 30 Zertifizierungen. Und wenn man zu so einem Rechenzentrumsprovider geht, also E-Shelter haben wir ja Gott sei Dank am Wienerberg ums Eck, aber auch in Amerika beispielsweise durfte ich schon mal in ein Azure-Rechenzentrum hin, da glaubt man ja, es ist in Fort Knox. Ja, also von den Standards her die höchste Absicherung. Und
das führt ja eigentlich auch gleich zum nächsten Thema. Wir haben jetzt Monitoring gehabt, wir haben das physische Sicherheit gehabt. Wie schaut es mit dem Thema Security aus? Bietet sich das auch an und ist das in dem Paket integriert?
ganz, ganz spannendes Thema, das Thema Workplace Security. Wir haben am Anfang davon gesprochen, die Endbenutzer erwarten sich von überall und überall zu arbeiten und jederzeit zu arbeiten. Im Hintergrund muss man dazu fügen, auch genauso sicher zu arbeiten, wenn man in seinen eigenen vier Wänden, und damit meine ich die Unternehmenswände, befinde. Das heißt, ja, und das ist auch ein wirklich interessanter Themenbereich, den wir uns vor einiger Zeit schon geöffnet haben und auch den Benutzern zeigen. Viele haben eine Office 365 oder Microsoft 365 Lizenz bereits gekauft, nutzen aber nur die Dienste, die Exchange, SharePoint Online, Skype for Business oder vielleicht schon Teams, und beschäftigen sich derzeit noch nicht intensiv mit den vielen Produkten, die eigentlich hier mitgeliefert werden. Und da haben wir gerade aus der Security-Ecke einiges, was hier Microsoft Add-on bietet, um hier beispielsweise Information Protection, Workplace Security über Advanced Threat Protection anbieten kann. Und das sollte man nutzen oder zumindest evaluieren. Und das sind derzeit wirklich viele Kunden, die uns fragen, ich habe das Antivirenprodukt XY im Einsatz und wie schaut es denn aus mit dem Windows ATP Defender im Vergleich dazu? Oder ich habe ein Mobile Device Management XY und jetzt gibt es Intune und das ist bei meiner Lizenz dabei. Und gerade hier dürfen wir wieder beratend tätig werden und hier Vergleiche machen, entsprechende Use Cases und auch dann die Durchrechnung letztendlich. Zahlt es sich noch aus, diese traditionellen Produkte zu verwenden, die durchaus ihre Berechtigung auch heute haben? Also es kann am Ende sein, dass hier Use Cases rauskommen, die kann Microsoft aus der Suite heute noch nicht abdecken. Aber man kann sagen, mittlerweile 80-90% der Use Cases werden hier abgedeckt. Und das Schöne bei Microsoft ist, dass es dieses komplette Portfolio gibt. Also habe ich eine Einstellung, Datenklassifizierung ist so ein Klassiker, ja, auch der gerade sehr spannend durch die letztjährige GDPR-Diskussion entstanden. Datenklassifizierung, das mache ich mir eine Policy und die Ableitungen draus, die Labels, und die gelten dann überall in meinen ganzen Suiten, und dementsprechend werden Dokumente auch abgesichert bzw. auch behandelt. Ja.
Ergänzend vielleicht noch, fällt mir ein, natürlich mit den Produkten von Aruba geht man auch schon eigentlich in Richtung Layer 7, ja. Firewalling. Ja. Da braucht man sich gar nicht mehr verstecken, da ist man auch schon sehr weit mit künstlicher Intelligenz dahinter und Anomalienerkennungen.
Genau, das Produkt, was du ansprichst, ist das Produkt Introspect, das Aruba Introspect, und es bietet sich hervorragend an, ergänzend zu verwenden. Also das spricht zum Beispiel mit dem Microsoft Graph, und die tauschen sich untereinander aus. Wo Aruba das Steckenpferd hat, natürlich aus dem Netzwerk kommend Anomalien zu entdecken, sprechen die miteinander und ergänzen dieses Portfolio wunderbar. Also ausgezeichnete Wahl, wo es heute auch noch sehr wenige, mittlerweile nicht mehr, aber Artificial Intelligence, selbstlernende Applikationen sind wirklich sehr wertvoll, um Breaches in Zukunft zu vermeiden, frühzeitig zu erkennen, und wenn sie passiert sind, das passiert ja leider auch noch, auch sehr schnell zu erkennen, warum sie passiert sind.
Ich habe zuerst nicht unterbrochen, mich selber bei dem Wort Layer 7, da verweise ich nur auf unseren Security-Podcast, weil da wird das genau beschrieben. Nächste Frage, wenn wir jetzt zum Kunden gehen miteinander, da werden wir dann mit dem Gerd noch drüber, über das Partnermodell und wie wir uns als Systemhaus da wiederfinden. Aber wen involvieren wir beim Kunden in die Projektplanung? Ist das nur die IT-Abteilung oder brauchen wir da mehr dazu?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, und ich habe es eingangs versucht schon zu sagen, unsere Zielpersonen sind nicht mehr nur die IT-Leitung. Mhm. Es geht wirklich sehr stark in die Richtung Fachabteilungen einzunehmen. Für unsere Advisory- und Transformation-Workshops sprechen wir absichtlich den C-Level an. Also auch der CFO, nachdem es hier um neue Möglichkeiten der Verrechnung geht, ist hier eine sehr gefragte Person, die man involvieren sollte. HR ist wichtig. Auch der Betriebsrat für den ein oder anderen Thema ist wichtig, frühzeitig in einen Digital Workplace einzubinden. Wenn ich jetzt nur die Möglichkeiten erzähle, wo wir Indoor-Navigation oder Find My Peer oder Find My Friend haben, dann oder Präsenzinformationen, ist schon ein alter Hut, sagen wir mal, aber immer noch ein Thema. Da gehört der Betriebsrat früh abgeholt, um einfach zu zeigen, wir wollen damit effizienter arbeiten und nicht irgendwem nachschauen, wann wer arbeitet oder seine Arbeitsweise nachvollziehen.
Wenn solche Umstellungen gemacht werden, Sind das sogenannte Big Bang-Umstellungen, sprich an einem Tag plötzlich alles neu, oder ist das ein laufender Prozess? Werden da Schritt für Schritt umgestellt?
Abhängig von der Größe des Unternehmens, muss ich an erster Stelle dazu sagen. Und ein großer Treiber ist jetzt die Zusammenarbeit. Jetzt die Zusammenarbeit bei dem neuen Arbeitsplatz. Wenn wir in Betriebe reingehen, die dann größer als 1000 Personen sind, suchen wir uns oder planen wir in der Regel Waves. Mhm. Und in diese Wave-Planung ist das Fokusthema, wer arbeitet mit wem zusammen, um das dort abbilden zu können. Und da geht es auch um Stellvertreterregelungen, Berechtigungen, wie diese Leute zusammen. Und wir haben bemerkt, dass bei dieser Herangehensweise die wenigsten Koexistenz-Issues auftreten, wenn man so vorgeht.
Okay. Gibt es spezielle Branchen, die sich besonders anbieten oder früher mit der Digitalisierung anfangen sollten?
Also wir haben wirklich jede Art von Branche bei unseren Kunden vertreten. Der digitale Arbeitsplatz ist etwas, was jedes Unternehmen derzeit trifft. Und wie ich gesagt habe, wir wissen, wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, jedes Unternehmen versucht, die besten Talente vom Markt zu bekommen. Mhm. Und der digitale Arbeitsplatz ist wirklich ein Merkmal, das sehr wichtig geworden ist.
Okay. Branchen, sagen Sie mal, aber vielleicht ab welcher Größe sollte man darüber nachdenken, da was zu verändern? Oder beginnt das schon mit 10 Mitarbeitern? Oder wo skaliert man da eigentlich?
Das beste Beispiel, glaube ich, sind dazu typische Startups. Ja. Wo fängt heute ein Startup an? Ein Startup hat gar keinen Arbeitsplatz mehr on-premise. Das hat normalerweise fast kein eigenes Rechenzentrum mehr. Und das kann sich dann dorthin entwickeln, klarerweise. Aber wir sagen, der digitale oder die Arbeitsweise fängt beim kleinen, small, medium Betrieb an und eskaliert bis zum Enterprise. Je größer das Unternehmen aber ist, desto besser muss ich meine Planung und meine Vorarbeiten leisten, um dann auch alle Leute mit auf die Reise zu nehmen. Speziell dann, wenn ich unterschiedliche Altersstrukturen auch in diesen Unternehmen habe.
Okay. Ja, du hast es erst schon angesprochen. ACSN-Gruppe ist ja Goldpartner von der HP Enterprise, Blackhat Enterprise, wenn man das wieder richtig sagt. Wo findet sich in dem Fall der Partner mit euch? Wie unterstützen wir uns gegenseitig beim Kunden und was darf der Kunde von uns gemeinsam erwarten?
Also grundsätzlich gibt es zwischen der ACSN-Gruppe und HPE, also Hewlett-Packard Enterprise, eine langjährige Partnerschaft und Kooperationen in allen Bereichen, ja. Einerseits auf der Hardware-Seite, aber auch natürlich auf der Dienstleistungsseite, ja. Und diese Projekte, wie es der Gerald ja schon ausgeführt hat, sind individuelle Kundenprojekte, wo unterschiedlichste Bereiche beim Kunden einerseits angesprochen werden und unterschiedlichste Technologien auch zum Einsatz kommen könnten. Und es ist, denke ich, in Zeiten wie diesen, wo die Arbeitskräfte und das Potenzial nicht unerschöpflich ist, sowohl auf der Seite von Hewlett-Packard Enterprise als auch auf der Partnerseite hier in Kooperation quasi die Leistungen komplementär an den Kunden anzubieten. Natürlich muss es einen Hauptverantwortlichen für dieses Projekt in irgendeiner Form geben, der dem Kunden gegenüber auftritt. Aber insgesamt gibt es da eine enge Kooperation und Partnerschaft, um individuell, so wie es der Gerald auch ausgeführt hat, diese Projekte, und wir sprechen ja hier von wirklichen Projekten beim Kunden, wo Change-Management-Prozesse, wo unsere Leute die Spezialisten sind, nach all diesen Normen und Standards, die wir langjährig in dem Unternehmen implementiert haben und nachdem wir auch länderübergreifende Digitalisierungs- bzw. Workplace-Projekte machen, ist es eben sehr sinnvoll, sich das im Vorhinein quasi genau auszumachen, um ein erfolgreiches Projekt mit Kunden umsetzen zu können.
Ich sehe auch natürlich dadurch die Partnerschaft mit HPE sehr positiv und ich glaube auch für den Kunden ist es ganz wichtig, dass wenn wir beim Kunden ein Projekt planen, umsetzen, immer noch die große HPE im Hintergrund haben, die uns, wann immer es notwendig ist, aktiv unterstützt oder gemeinsam beim Kunden aufsetzt. Da teilen sich ja dann die Rollen auf, je nachdem, welche Ressourcen wir brauchen. Das heißt, der Kunde kriegt eigentlich die Sicherheit, dass er der Weltmarktführer da im Hintergrund auch noch zu dem mit den Ressourcen zur Verfügung steht.
Korrekt. Und wie es der Gerald auch angesprochen hat, es gibt natürlich in jedem Projekt, würden wir uns wünschen, dass alle Projekte reibungslos eigentlich über die Bühne gehen. Aber wie wir wissen, gibt es halt immer irgendwas mit der Software, so wie es der Gerald, und durch die direkte Verbindung zu all diesen Herstellern auf der Technologieebene gibt es eben da bestmögliche Unterstützung oder optimale Unterstützung für alle Kunden in diesen Bereichen. Ja.
Ich möchte das Ganze jetzt noch einmal abrunden. Jetzt nämlich auch zu dem Thema Consumption-Modell, das wir beim letzten Mal besprochen haben. Wie kann dann so ein Projektfinanzierung ausschauen? Wie kann so ein Modell dann in der Praxis bezahlt werden und aufgebaut sein?
Sehr, sehr gute Frage. Ich möchte aber vorher noch vielleicht ein paar Begrifflichkeiten wieder klären. Im Digital Workplace-Umfeld gibt es den klassischen Ausdruck Desktop as a Service. Desktop as a Service ist etwas, was von einigen Geräteanbietern zur Verfügung gestellt wird, und das beginnt bei der Listung in einem Produktkatalog bis hin zur Auslieferung, Vorbetankung, Übergabe und wenn das Gerät einmal ausscheidet, auch bis zur Zerstörung zum Beispiel der Festplatten in oder der Festplatte selbst und bis zur Rückgabe.
Das ist der Bereich, den ich jetzt beschrieben habe, als den sichtbaren Teil des Eisberges.
Genau, sehr, sehr gut. Ja. Und als HPE ist es aus unserer Sicht ja zu wenig, um den kompletten Arbeitsplatz zu managen. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Aber die ganze Pflege eines Images, die Rolling Updates, die uns jetzt Microsoft beispielsweise vorgibt, um diesen supporteten Zustand zu erhalten, eine Applikationsvirtualisierung, ein Applikationspaketieren, adaptieren auf die neuesten Stände und so weiter. Da sehen wir uns sehr stark und in der Verantwortung. Mhm. Und gemeinsam mit einem Desktop as a Service und einem Workplace as a Service kann man die komplette Palette abbieten.
Zu diesem Thema haben wir nächste Woche die HP Inc. im Haus, um dieses Frontend-Thema zu betrachten, weil ja dort auch das DAS-Thema sehr stark ist.
Ausgezeichnet. Das ist auch eine der nach wie vor präferierten Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aus der Historie natürlich, und wo wir dieses Workplace as a Service als gemeinsame Initiative aufsetzen, um die bestmögliche zur Verfügungstellung des Arbeitsplatzes zu gewährleisten.
Ich habe jetzt soweit einmal die Themen durch. Von euch noch irgendwelche Inputs?
Also grundsätzlich denke ich, dass das Thema, so wie es der Gerald ja beschrieben hat, super interessantes ist für jeden Arbeitgeber quasi, um junge Arbeitnehmer quasi attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Das ist, glaube ich, relativ transparent und aufgrund der 10.000 fehlenden Arbeitskräfte im IT-Bereich sicher einer der Hauptaufgaben, die alle IT-Anbieter oder IT-nahen und Unternehmungen derzeit haben. Und darum denke ich, das ist einer der vielen Komponenten, um junge Personen an Firmen oder für Firmen interessant zu machen, aber auch dann gleichzeitig an die Firmen auch in irgendeiner Form zu binden. Natürlich ist es nur eine Komponente, es gibt sehr, sehr viele andere Komponenten, die wir zwar heute nicht besprechen werden, aber das wäre es eigentlich von unserer Seite.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, ich möchte da noch einhaken. Du hast es angesprochen, wir Babyboomer, wir dürfen das sagen, da sitzen wir am Tisch und bringen mehr als 150 Jahre zusammen.
Danke.
Aber In 10 Jahren spätestens wird der Anteil an der Arbeitnehmer, die durchschnittliche Alter von 30 bis 35, bei über 70% liegen. Das heißt, eigentlich muss jetzt ein Unternehmen darauf schauen, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren die richtigen Leute an Bord hat.
Das denken wir als Hewlett Packard Enterprise genauso und wir ergreifen also als Unternehmen selber sehr, sehr viele Initiativen und eine davon ist eben der digitale Arbeitsplatz und um das gesamte Unternehmen, so wie es du gesagt hast, für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte auch gerüstet zu sein als attraktiver Arbeitgeber.
Super. Gerald, ein Abschlusswort.
Ein Abschlusswort. ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, dass die IT-Abteilungen von heute sich wirklich zum Service-Provider wandeln müssen und hier über einen entsprechenden Service-Katalog ihre Services am Endgerät oder auf der Arbeitsplatzoberfläche zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Diese Services werden in der Regel nicht mehr nativ aus dem Rechenzentrum kommen, sondern aus einer hybrid zusammengestellten Sammlung von Services und daher ist es wichtig, hier auch die Übersicht zu behalten und das Management zu behalten. Und beim Management möchte ich noch auf einen Punkt besonders hinweisen, das ist diese Identity. Mhm. Als Digital Workplace, den wir hybrid zur Verfügung stellen, ist es natürlich ganz entscheidend wichtig, dass da die User Experience, die User-Erfahrung oder die Benutzererfahrung genauso bleibt, wie wenn die Dienste früher aus dem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Das heißt, ich erwarte hier eine Seamless-Anmeldung, ein Single Sign-On, wo ich mich für einen Cloud-Dienst genauso anmelden kann, wie für mein klassisches Mail-Outlook und hier keine Aufforderung zum Passwort-Eingabe oder PIN-Eingabe bekomme. Also das ist heute noch ein Bereich, der vielerorts damit verknüpft wird, dass wir, bevor wir die Services flächendeckend anbieten können, eine Domain-Konsolidierung, eine Forest-Konsolidierung bei internationalen Unternehmen, die wir betreuen dürfen, die würde Jahre dauern. Mhm. Um ein Service, ein Workplace-Service jetzt aus dieser Office Microsoft 365 Cloud zur Verfügung stellen, ist das nicht notwendig. Da ist es notwendig, ein Meta-Directory, und das können wir mit Microsoft Azure Active Directory sehr schön abbilden, zu bauen, wo sich die unterschiedlichen Domänen und Forests integrieren können, also die Identitäten integrieren können. Der Forest und die Domäne bleiben on-premise. Ja. Das heißt, die Hoheit bleibt weiterhin in der Domainverwaltung oder in der Forestverwaltung, aber der Service selbst wird eben aus der Cloud, aber aus dem Konzern, aus der Konzern-Cloud anbinden.
Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen bildhaft umschreiben kann, wenn ich mir eine Türe mit meinen drei Schlössern geöffnet habe, werde nicht extra nochmal das Schlafzimmer aufmachen müssen, das Kinderzimmer, sondern ich bewege mich in meiner Wohnung, ja, und kann dann von einer Applikation, von einem Raum in den anderen wechseln, ohne noch einmal irgendwelche Anwendungen.
Das ist ganz genau, ja, sehr okay. Schön. Und den zweiten Punkt, ja, den ich anbringen möchte, ist es, der Arbeitsplatz wird sehr stark assoziiert mit dem Endgerät, ob das, ja, jetzt das Smartphone oder der PC oder Desktop-Laptop ist. Ich möchte auch die Meetingräume nochmal kurz erwähnen. Es liegt sehr viel Zeit, und man spricht von 30%, wo unsere Meetingräume gebucht, aber nicht besucht sind. Und mittlerweile, nachdem Collaboration so wichtig geworden ist, ist der Meetingraum fast der wichtigste, das wichtigste Asset in einer Firma geworden. Ja. Und den einzubinden in diese Collaboration-Plattform sehe ich wirklich als Mehrwert. Erstens einmal, dass man dann Meetingräume auch wirklich bekommt, wenn man sie braucht, dass sie nicht leer stehen, dass sie nicht unnötig Energie vergeuden, und hier entsprechende Einbindung von, wir haben es eingangs erwähnt, die IoT oder Internet of Things, wo es Sensoren gibt, wo man merkt, da ist wirklich jemand im Raum. Man kann das kombinieren mit Endgeräten, wo man dann merkt, wer sogar in dem Raum ist, oder Konferenzen gleich eröffnet, ob das jetzt eine Teams- oder Skype-Konferenz ist, mit den entsprechenden Teilnehmern. Ja, also auch in dieser Richtung, Indoor-Navigation haben wir auch schon erwähnt, es geht wirklich um den Arbeitsbereich und nicht mehr nur mehr um das Endgerät.
Auch wenn gleich ein Aufschrei stattfindet, ich werde überall beobachtet und jeder Schritt, wenn man das einmal erlebt hat, wie einfach und angenehm das ist, dann, und ich bewege mich ja eigentlich im Unternehmen, also ob ich jetzt physisch dort sitze und der Chef kommt vorbei und kontrolliert, wenn ich jeden Tag da bin, oder man hat eben diese angenehmen, positiven Effekte, ich gehe in einen Meetingraum, der Bildschirm geht an, ich connecte mich automatisch.
Die Klimaanlage stellt sich so ein, wie viele Benutzer da sind. Also der hat auch die Temperaturensensoren bzw. Luftfeuchtigkeitssensoren. Und das sind Dinge, die man, wenn man ein Gebäude neu baut, natürlich beachten sollte, aber die man auch durchaus nachträglich mit einer entsprechenden Infrastruktur steuern kann. Das ist nicht alles möglich, aber vieles.
Aber das sind wir nämlich bei dem Punkt auch mit dem Change Management oder Management of Change. Das muss man auch fühlbar und erklärbar machen. Genau. Sonst funktioniert das Projekt
nicht. Absolut.
Sehr gut. Dann sage ich einmal herzlichen Dank an die beiden Herren für das Gespräch. Wir werden nächste Woche das Thema noch vertiefen mit der HP Inc., wie schon angekündigt, über das DAS-Service und die Geräte, die hübschen es dazu gibt, die auch den Security-Aspekt näher betrachten. Da freuen wir uns schon auf unseren Gesprächspartner, den ich dann nächste Woche vorstellen will. Damit darf ich mich bei den beiden Herren verabschieden. Lieber Gerald, lieber Gerhard, danke vielmals.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung und danke für das nette Gesprächsklima hier wieder.
Und wünsche noch einen schönen Nachmittag.